Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum Thema Das Horrorhaus von Höxter. Ihr habt ja sicherlich schon die erste Folge gehört. Wenn nicht, dann würde ich euch empfehlen, jetzt zu stoppen und einmal zurückzugehen zu unserer ersten Folge zu dem Thema. Da erklären wir nämlich quasi den ersten Teil des Falles und diskutieren da auch schon ein bisschen vor. Heute schließen wir den zweiten Fall an, den zweiten Teil des Falles. Und besprechen ein bisschen weiter zum Stichwort Drama-Dreieck. Und außerdem besprechen wir heute auch die Biografie von Angelika W. Bevor wir aber jetzt uns in den Fall Höxter reinhängen, haben wir unsere neue Rubrik dabei. Einige von euch erinnern sich vielleicht, beim letzten Mal haben wir eure Theorien und Meinungen als neue Rubrik mit reingenommen. Und wir hatten gesagt, wir wechseln immer wieder ab zwischen euren Theorien und euren Hörermails, Hörernachrichten. Und wir freuen uns ganz dolle, dass wir heute das erste Mal eine Hörernachricht hier dabei haben.
Ich lese sie einmal ganz kurz vor, weil ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, man kann sie nicht zusammenfassen, weil dann so der Inhalt und das, was es für uns bedeutet hat, verloren geht. Hallo. Ich bin leider erst heute dazu gekommen, die neue Folge zu hören, weshalb ich euch auch erst heute antworte. Das war bisher die einzige Folge von euch, wo ich vorher wirklich gar keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Aber nun zu einem anderen Grund, weshalb ich eigentlich schreibe. Ich muss mich einfach mal bei euch bedanken. Bei einem inzwischen ehemaligen Arbeitskollegen, aber immer noch guten Freund, ist vor ungefähr einem Jahr ans Licht gekommen, dass er pädophile Neigungen hat, wodurch er große Probleme bekam und unter anderem auch seinen Job verloren hat. Alle haben ihn gehasst. Und wenn ich nicht zufällig kurz zuvor eure Folge zu diesem Thema gehört hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch von ihm abgewandt. Aber dank euch habe ich begonnen, mich mit ihm zusammen hinzusetzen und konnte ihn überreden, eine Therapie zu machen. Er hat mir auch versichert, dass er niemals ein Kind angefasst hat oder sich anderweitig strafbar gemacht hat. Deshalb möchte ich mich hier einfach mal bei euch dafür bedanken, dass ihr meine Freundschaft zu diesem wirklich lieben Menschen quasi gerettet habt.
Ihr habt vielleicht gemerkt, dass es eine Nachricht ist, die schon ein bisschen älter ist, denn die letzte Folge zur Pädophilie ist, glaube ich, schon eine Weile her. Aber als wir überlegt haben, welche Nachrichten wir denn mit hier reinnehmen wollen in diese Rubrik, jetzt vor allem zu Beginn, ist uns beiden direkt diese Nachricht eingefallen, weil das eine von den Nachrichten war, wo wir beide echt Gänsehaut bekommen haben.
Ja, weil der eigentliche Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, ist ja, oder einer der Hauptgründe, natürlich auch, weil wir uns sonst dauernd privat an sehr unpassenden Orten, wie auf irgendwelchen Partys, darüber unterhalten würden. Aber eben auch, weil wir gesagt haben, es muss mehr Aufklärung geben über psychische Erkrankungen und es muss mehr darüber gesprochen werden und man muss mehr über das ganze Thema forensische Psychologie sprechen. Was ist das? Was passiert da eigentlich? Und diese E-Mail war irgendwie für uns so das allererste, was uns in den Kopf gekommen ist, als wir gedacht haben, schaffen wir es an der einen oder anderen Stelle, Dinge ein bisschen leichter zu machen, irgendwie ein bisschen besser aufzuklären oder vielleicht auch wirklich eine Veränderung bewirken zu können, wenn auch nur im Kleinen. Und diese E-Mail war einfach eine der besten E-Mails, die ich jemals bekommen habe, weil ich so schön fand zu wissen, dass wir durch unsere Aufklärung, in dem Fall zum Thema Pädophilie, dafür sorgen konnten, dass, wie hat er es so schön geschrieben, wir eine Freundschaft quasi retten konnten. Und ich fand das richtig, richtig schön. Und ich liebe, dass wir diese Kategorie eingeführt haben, weil es vielleicht für euch auch interessant ist, so zu hören, was Leute für Nachrichten schreiben und was es für unterschiedliche Perspektiven vielleicht auch auf diesen Podcast, aber auch auf diese Themen gibt. Das war eine, die mich persönlich sehr berührt hat.
Mich auf jeden Fall auch. Ich fand es so krass, dass er eben da ja geschrieben hat, naja, hätte ich diese Folge nicht gehört gehabt, hätte ich vielleicht genauso reagiert. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich fand es einfach total schön, das zu lesen. Und ja, das gibt Motivation, diesen Podcast weiter und weiter zu führen.
Ich glaube eigentlich, jetzt wo ich so darüber nachdenke, kann man diese Kategorie oder diese zwei Kategorien, die wir eingeführt haben, eigentlich in eine zusammenfassen. Nämlich eigentlich Hörerinnen und Hörer-Mails. Und ich glaube, wir machen es einfach so, dass wir uns in jeder Podcast-Folge eine Hörer-Mail oder Hörernachricht aussuchen und darüber kurz sprechen. Und mal ist es vielleicht eine Theorie oder eine Idee, mal ist es vielleicht auch eine Frage, die wir diskutieren können. Ihr könnt uns ja auch Fragen stellen, die wir beantworten. Oder eben so ein unglaublich schönes Feedback, das wir gerne mit euch teilen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr uns denn was schreiben könnt, eine Nachricht oder eine Mail, dann könnt ihr uns gerne jederzeit, wie gesagt, eine Mail schreiben auf blackboxderpodcast@gmail.com. Oder ihr schreibt uns auf Instagram eine DM. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammen.
Und an dieser Stelle, bevor wir mit der heutigen Folge und der Fortsetzung des Höxter-Falls so richtig starten, hier noch eine kurze Bitte. Ihr helft uns immer extrem doll, wenn ihr uns bei Spotify beispielsweise eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder wenn ihr Kommentare oder Fragen stellt zu unseren einzelnen Folgen. Das hilft uns sehr, sehr, sehr doll, den Podcast weiter zum Wachsen zu bringen. Also wenn ihr uns supporten wollt, einen Kommentar, irgendwie ein Like, eine gute Bewertung, was auch immer ihr machen könnt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da unterstützt.
Und bevor wir jetzt in den Fall reinstarten, haben wir wie immer eine Triggerwarnung für euch dabei. Wie auch in der letzten Folge geht es in dem heutigen Fall um Suizidalität, um Tierquälerei, sexuellen Missbrauch, körperliche Misshandlung und ganz besonders in diesem Fall Gaslighting.
Für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, Gaslighting, was ist Gaslighting? Psychische Manipulation. Also um im Grunde psychische Gewalt.
Wozu es in diesem Fall mehrere sehr anschauliche Beispiele geben wird, worüber wir gleich auch noch sprechen werden. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr mit einem dieser Themen Probleme habt, dann achtet auf euch, überspringt den Fall, überspringt vielleicht die Dreifachfolge, achtet einfach auf euch und für alle anderen geht jetzt der Fall los.
2013. Ein ruhiger Nachmittag. Die Sonne scheint schwach durch die Fenster, als die 33-jährige Annika am Küchentisch sitzt. Neben ihr raschelt die Zeitung, die ihre Mutter eben beiseite gelegt hat. Ihr Blick bleibt an einer Anzeige hängen. Netter Herr aus Deutschland, 45 Jahre, 1,88 groß, 108 Kilo schwer, romantisch, naturverbunden, sucht sympathische Frau für feste Beziehungen, die zu ihm hält. Ich freue mich sehr auf Antwort. Die Worte sind schlicht, doch sie wecken etwas in Annika. Eine Sehnsucht, ein unbestimmtes Verlangen nach Nähe, nach jemandem, der sie versteht. Wer weiß, vielleicht steckt hinter diesen Zeilen ein Mann, der genauso nach Liebe sucht wie sie. Annika antwortet ihm. Die ersten Nachrichten mit Wilfried W. sind höflich, fast vorsichtig. Doch bald werden sie länger, persönlicher. Ihre Gespräche wechseln auf WhatsApp und die beiden schreiben sich Tag und Nacht. Sprachnachrichten fliegen hin und her. Jedes Wort von Wilfried klingt für Annika wie eine Melodie, die nur für sie geschrieben wurde. Doch ihre Mutter betrachtet das mit Sorge. Sie merkt, wie sehr Annika sich in diese neue Bekanntschaft vertieft, wie sie alles andere ausblendet. Als sie ihre Tochter darauf anspricht, reagiert Annika ausweichend, fast trotzig. Sie will nichts davon hören. Bald schon scheint es, als ob ihre Mutter sie nicht mehr erreicht, als ob Wilfried eine unsichtbare Mauer zwischen den beiden errichtet hat. Auf Wilfrieds Drängen zieht Annika schließlich zu ihm. Dort lebt er mit Angelika, die sich als seine Schwester ausgibt. Der Kontakt zu ihrer Mutter wird immer seltener, bis er ganz abbricht. Am 18. Oktober 2013 heiraten Annika und Wilfried sogar. Es ist ein Tag, der in Annikas Vorstellung immer mit Liebe und Nähe verbunden war, doch er verläuft ganz anders als erwartet. Niemand weiß von ihrer Eheschließung mit Wilfried. Die beiden haben keine große Feier geplant, niemanden eingeladen. Selbst ihre Mutter, mit der sie einst ein so inniges Verhältnis hatte, ist nicht da. Nach der Hochzeit hört ihre Mutter nur noch von ihr, wenn Annika Geld braucht. Und das passiert oft. Die ersten Ehewochen mit Wilfried scheinen dennoch ein Traum zu sein. Annika ist glücklich, sie fühlt sich angekommen. Sie liebt Wilfried, bemüht sich, ihm gerecht zu werden und widmet sich mit Hingabe seinen Hobbys und Interessen. Doch bald entdeckt Annika, dass ihre Ehe nicht nur aus Liebe besteht, sondern auch aus Regeln, zahllosen Regeln, die Wilfried festgelegt hat. Die Liste ist endlos und Annika verliert schnell den Überblick. Wenn sie eine Regel vergisst, folgt Wilfrieds Missfallen spürbar und unausweichlich. Doch Angelika hat den Überblick. Sie ist es, die Annikas Fehler bemerkt, die darauf achtet, dass sie die Regeln einhält. Ihre Augen folgen Annika wie ein Schatten und ihre Stimme ist immer bereit, sie zu tadeln. Wilfrieds vermeintliche Schwester scheint nicht nur die Wächterin seiner Ordnung zu sein, sondern auch seine stille Verbündete. Wenn Annika die Regeln nicht einhält, trotz Angelikas wachsamem Blick, bricht die Gewalt über sie herein wie ein plötzliches Gewitter. Wilfried stößt sie zu Boden, verdreht ihre Finger, bis sie schreit und zwingt ihr Glutamat auf, obwohl er genau weiß, dass ihr Körper darauf reagiert. Die Gelenke schwellen an, der Schmerz zieht sich wie ein glühender Faden durch ihre Glieder. Wenn sie weint oder fleht, hört sie oft nur seine kalte Stimme. Das hat doch nicht wehgetan. Doch Wilfried ist nicht der Einzige, der Annikas Regelverstöße ahndet. Angelika tritt in die Rolle der Wächterin und Bestraferin zugleich. Und ihre Strafen sind fast noch grausamer und erbarmungsloser als die von Wilfried. Als das Geld, das Annika von ihrer Mutter einfordert, versiegt, nimmt die Gewalt zu. Die Misshandlungen werden zu einer bedrückenden Routine und Angelika ist stets an vorderster Front. Sie schubst Annika, schlägt sie mit der flachen Hand oder den Fäusten, tritt sie, bis sie nicht mehr aufstehen kann. Manchmal schockt sie sie mit einem Elektroschocker. Das Knistern des Geräts hallt wie eine Drohung durch den Raum, bevor der Schmerz kommt. Heißes Wasser wird über ihre Haut gegossen, verbrennt sie und hinterlässt rote, wütende Striemen. Doch Angelika geht noch weiter. Mit Strohseilen und Gürteln würgt sie Annika, bis ihr die Luft wegbleibt. Essstäbchen werden zu Werkzeugen des Grauens, wenn Angelika sie ihr mit Gewalt einführt. Sie kniet auf ihrem Bauch, ihr Gewicht wie ein zermalmender Stein, während sie Annikas Haare büschelweise herausreißt. Anfangs wehrt sich Annika noch, schreit, schlägt um sich, doch mit jedem Angriff wird ihr Widerstand schwächer. Sie merkt, dass niemand kommt, um ihr zu helfen. Sie ist allein in diesem Haus, das wie ein Käfig um sie herum wächst. Wilfried, der die Angriffe oft miterlebt, greift selten ein. Manchmal fügt er ihr selbst noch Schmerzen zu, manchmal sieht er einfach weg, als wäre es ein Schauspiel, das ihn nicht betrifft. In seinen Augen liegt keine Spur von Mitgefühl. Nur eine kühle Gleichgültigkeit, die Annikas Isolation noch unerträglicher macht. Annika ist allein. Nicht das Alleinsein, das man wählt, um Frieden zu finden, sondern eines, das ihr aufgezwungen wird. Ein Alleinsein, das in jede Pore ihres Körpers kriecht. Als sie in dieses Haus zieht, hat sie noch etwas, das ihr Trost spendet. Ihre Tiere. Zwei Hunde, die ihr auf Schritt und Tritt folgen. Und kleine Nagetiere, die sie zum Lächeln bringen. Doch Wilfried entscheidet, dass diese Tiere nicht ins Haus passen. Sie seien unsauber, erklärt er, und Annika muss gehorchen. Den Schäferhund zwingt er sie auszusetzen. Sie sieht seine flehenden Augen, als sie ihn zurücklässt, und das Gefühl, ihn verraten zu haben, brennt in ihr. Kurz darauf erwürgt Angelika ihren Windhund. Schnell und entschlossen, ohne einen Hauch von Mitgefühl. Mit ihren Tieren verschwindet der letzte Rest von Freude aus Annikas Leben. Die Regeln des Hauses sind unerbittlich. Nachts darf sie nicht mehr auf die Toilette gehen und nach 21 Uhr ist das Trinken verboten. Aber ihr Körper gehorcht diesen Regeln nicht. Als sie in einer dieser Nächte dennoch auf die Toilette muss, wird sie zur Strafe mit Handschellen an den Heizkörper gefesselt. Angelika erklärt, das sei ihre Erziehung, damit sie die Regeln künftig einhalte. Doch ihre Blase arbeitet weiter, wie zuvor, und Annika beginnt, sich einzunässen. Damit Wilfried diese Schweinerei nicht sehen muss, bringen sie sie in ein Zimmer im Obergeschoss. Dort bleibt sie weiterhin an den Heizkörper gekettet. Aber auch das ist nur eine vorübergehende Station. Einige Wochen später sperren sie Annika in den Keller, Dort sitzt sie in einer alten Badewanne, ihre Hände fest an den Wasserhahn gekettet. Die Kälte des Raumes dringt in ihre Knochen und die Fesseln schneiden tief in ihre Haut. Doch selbst das reicht Angelika und Wilfried nicht. Eines Nachts fesseln sie Annika mit dem Bauch nach unten. Sie muss die ganze Nacht in dieser schmerzhaften Position verharren und die Stunden ziehen sich endlos. Annika wehrt sich nicht mehr. Ihre Widerworte, ihre Bitten, ihre Wut, all das ist längst verstummt. Es gibt nichts mehr, wofür sie kämpfen könnte. Ihre Tiere, ihre Freunde, ihre Familie, alles, was sie je hatte, ist fort. Ihre Wohnung, ihre Arbeit, ihr Geld, sogar ihre Papiere sind verschwunden. Nur sie selbst bleibt zurück, als eine Hülle, die einmal Annika war. Ihr Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Neben den seelischen Wunden macht sich ihr Körper bemerkbar. Schwindel überkommt sie, ihre Hände sind kalt, ihr ganzer Körper fühlt sich fremd an. Immer wieder spricht sie davon, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Die Vorstellung, dass der Tod sie erlösen könnte, ist längst ein vertrauter Gedanke. Anfang 2014. Annika liegt in der alten, rostigen Badewanne, ihre Hände fest an den Wasserhahn gekettet. Sie ist ausgeliefert, wie immer. Neben ihr sitzt Angelika, die sie mit verschränkten Armen mustert. Ihr Gesicht ist hart, ihre Augen kalt, während sie die Worte in ihrem Kopf wiederholt, die Annika ihr gerade gesagt hat. Eine Antwort, die ihr missfällt, die sie als dumm und respektlos empfindet. Ohne ein Wort zu verlieren, greift Angelika nach dem Wasserhahn und dreht ihn auf. Kaltes Wasser strömt in die Wanne, seine Berührung lässt Annika zusammenzucken. Angelika beobachtet das Zittern in ihren Gliedern, das leichte Wippen ihres Körpers, während der Wasserpegel unaufhaltsam steigt. Annika wird nervös, sie windet sich leicht, doch ihre Fesseln halten sie an Ort und Stelle. Das Wasser steigt höher, klettert über ihre Beine, ihren Bauch, ihre Brust. Angelika sieht die Panik in ihren Augen und die Gänsehaut auf ihrer Haut, doch sie bleibt regungslos. Die Gedanken, die sich in ihrem Kopf formen, sind grausam. Sie weiß, was passieren wird, wenn der Wasserpegel weiter steigt und die junge Frau sich nicht bewegen kann. Annika wird ertrinken. Und Angelika beschließt, es darauf ankommen zu lassen. Ohne ein weiteres Wort steht sie auf, dreht sich um und verlässt den Keller. Das Wasser fließt ungehindert weiter. Oben sucht Angelika Wilfried. Ihre Stimme ist ruhig, fast beiläufig, als sie ihm sagt, dass Annika gerade unten in der Wanne liege und ertrinke. Dass sie es leid sei, sie zu erziehen. Wilfried zuckt mit den Schultern. Es scheint ihn nicht zu kümmern. Angelika wiederholt ihre Worte. 1, 2, 3 Mal. Erst bei der 4. Wiederholung erhebt er sich widerwillig und geht nach unten. Im Keller findet er Annika. Ihr Gesicht liegt im Wasser, reglos. Ihr Körper ist leblos, ihre Haut blass. Für einen Augenblick bleibt Wilfried stehen, sein Blick auf ihr verharrend, bevor er sie schließlich aus dem Wasser zieht. Er legt sie auf den kalten Boden, klopft ihr auf die Brust, bis sie endlich nach Luft schnappt und zu husten beginnt. Ihr Atem ist rau und flach, aber sie lebt. Für einen Moment scheint Erleichterung über Wilfrieds Gesicht zu huschen. Er zieht Annika an sich, umarmt sie, küsst sie sogar, als wolle er all das ungeschehen machen, als wolle er zurücknehmen, was er ihr angetan hat. Doch ehe sie sich versieht, sind die Wärme und die Erleichterung aus seinem Gesicht wieder verschwunden. Und alles, was bleibt, ist die Kälte des Wassers in ihren Lungen, ihrem Körper und ihrem rasenden Kopf. Wenige Tage später sitzt Wilfried mit Angelika zusammen und ihre Worte sind nüchtern, beinahe beiläufig. Es sei durchaus möglich, dass einer von ihnen Annika in einem Wutausbruch töten könnte. Kein Bedauern, keine Sorge, nur eine kühle Feststellung. Um Vorsorge zu treffen, beschließen sie, Annika nach außen hin verschwinden zu lassen. Am 31. Juli 2014 melden sie Annika offiziell in den Niederlanden an. Auf dem Papier lebt sie nun in Amsterdam, angeblich mit einer Partnerin. Doch in Wirklichkeit bleibt Annika weiterhin im Haus in Höxter-Bosseborn, gefangen in der Dunkelheit. Am 1. August 2014 beobachten Nachbarn, wie eine junge Frau schwankend aus dem Haus stolpert. Sie ist so schwach, dass sie stürzt und liegen bleibt, reglos, wie ein zerbrochenes Spielzeug. Ihre Glieder sind zu schwer, um sie wieder hochzuziehen. »Steh auf, du faules Stück«, schreit Angelika. Ihre Stimme durchdringt die sommerliche Stille. Dann tritt sie der Frau in den Bauch, hart und erbarmungslos. Annika bleibt liegen. Am 2. August 2014 liegt Annika nackt vor der Waschmaschine im Keller. Sie spricht wieder von Selbstmord, ihre Worte ein Flüstern, das in der feuchten Luft des Kellers kaum zu hören ist. Angelika nähert sich ihr, legt einen Strick um ihren Hals, zieht ihn leicht an. Nicht, um sie zu töten, nicht ganz. Es ist nur eine weitere Demütigung, ein weiterer Beweis für ihre Macht. Wilfried hingegen betrachtet ihre Worte mit einer Mischung aus Spott und Interesse. »Wirf dich doch vor den Zug«, sagt er, fast neugierig. Seine Worte sind kalt. Eine Einladung ins Nichts, die er ihr lächelnd reicht. Annika, erschöpft und verloren, steht taumelnd auf. Sie kämpft sich zur Tür, ihre Schritte wanken, doch sie schafft es bis auf den Hof. Dort bleibt sie stehen, Wilfried und Angelika folgen ihr. Ihre Blicke sind nicht besorgt, sondern wachsam. Sie flüstern nicht, schreien nicht, aber die Angst vor den Nachbarn lässt Angelika handeln. Sie packt Annikas Arm und zieht daran, zerrt sie mit der Gewalt, die ihr so vertraut ist. »Ich zähle bis drei«, sagt Angelika. Ihre Stimme fest, fast ruhig. »Wenn du bis dahin nicht wieder im Haus bist, lasse ich dich fallen.« Annika reagiert nicht. Als Angelika drei sagt, löst sie ihren Griff. Annika fällt nach hinten, ohne sich abzufangen, ohne Reflex, ohne Laut. Der Aufprall ihres Kopfes auf dem Teer hallt wie ein Knall durch die Stille. Angelika zieht sie wieder hoch, ihre Bewegungen mechanisch, ohne jede Regung. Sie zerrt Annika zurück in den Keller, legt sie in die Badewanne und geht. Sowohl Wilfried als auch Angelika wissen, wie schwach Annika ist. Sie wissen, dass sie in der Nacht sterben könnte. Doch sie tun nichts. Sie lassen sie dort liegen, die Dunkelheit des Hauses um sie herum, und nehmen billigend in Kauf, dass dies ihre letzten Stunden sein werden. Am nächsten Morgen öffnen Wilfried und Angelika die Kellertür. Die Stille, die ihnen entgegenschlägt, ist schwer. Annika liegt immer noch dort, wo sie am Abend zuvor zurückgelassen haben. Ihre Augen starren ins Nichts. Ihr Körper ist regungslos. Annika W. ist tot. Sofort beginnen Wilfried und Angelika zu planen. Der Leichnam muss verschwinden, die Spuren müssen verwischt werden, als hätte Annika nie existiert. Die Gespräche sind kühl und sachlich, als handle es sich um eine alltägliche Aufgabe. Wilfried entzieht sich dem wesentlichen Teil dieser Überlegungen. Er will, dass Angelika diese Aufgabe übernimmt, und sie weiß, dass sie ihm Folge leisten muss. Also legt sie Annikas Körper in die Tiefkühltruhe und bedeckt ihn mit Lebensmitteln. Nun sind nur noch Pizzakartons zu sehen. Wenn jemand die Truhe öffnet, wenn nun jemand hineinschaut, glaubt Angelika, wird er nur denken, Wahnsinn, was die für einen Lebensmittelvorrat haben. Über das Handy halten Wilfried und Angelika Kontakt mit Annikas Mutter. Sie schreiben knappe, freundliche Nachrichten, die den Anschein erwecken, dass alles in Ordnung ist. Annika sei ausgewandert, erzählen sie, nach Amsterdam, in die Niederlande. Sie sei ein wenig zurückhaltend im Kontakt, aber es gehe ihr gut. Die Mutter, die nichts ahnt, hält an dieser Hoffnung fest, auch wenn jede Nachricht wie ein Schatten wirkt, der sich zwischen sie und ihre Tochter schiebt. 4 Wochen nach Annikas Tod kehrt Angelika in den Keller zurück, um zu beenden, was sie begonnen hat. Sie zerteilt den leblosen Körper Stück für Stück und wirft ihn in den Holzofen. Die Asche sammelt sie in einem Eimer und mischt sie mit Streumittel. Gemeinsam mit Wilfried verstreut sie die Mischung in Straßengräben außerhalb der Ortschaft. Sie zerstören die Gegenstände, die an die Tat erinnern könnten, den Holzofen, die Gefriertruhe. Alles wird zerschlagen, in Einzelteile zerlegt und in die Wälder geworfen. Es bleibt nichts zurück. Kein Zeichen. Keine Spur. Januar 2016. Susanne F. blättert durch die kleine Zeitung Eule. Ihre Finger hinterlassen leichte Druckstellen auf dem Papier. Ihr Blick bleibt an einer Kontaktanzeige hängen. Ein Mann beschreibt sich selbst als groß, liebevoll und romantisch, auf der Suche nach einer festen Beziehung. Die Worte scheinen wie für sie geschrieben, ein Versprechen auf Nähe und Geborgenheit, das sie nur noch greifen muss. Susanne ruft die angegebene Nummer an, doch am anderen Ende meldet sich keine tiefe Männerstimme, sondern die helle, geschäftige Stimme einer Frau namens Angelika. Angelika stellt sich als die Schwester des Mannes vor und beginnt, Susanne von seiner Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft zu erzählen. Ein Leben in Harmonie, voller Liebe und Geborgenheit. Bevor Susanne überhaupt mit Wilfried sprechen kann, ist sie bereits überzeugt, dass dies die Veränderung sein könnte, nach der sie sich schon so lange sehnt. In den nächsten Wochen haben Susanne und Wilfried viel Kontakt, bis sie sich schließlich dazu entscheiden, zusammenzuziehen. Im Februar holen Wilfried und Angelika sie ab und bringen sie nach Höxter-Bosseborn in ihr neues Zuhause. In den ersten Nächten schlafen alle gemeinsam im Wohnzimmer. Susanne liegt mit Wilfried auf der Couch, Angelika schläft neben ihnen auf einer Matratze auf dem Boden. Es ist seltsam, aber Susanne redet sich ein, dass das nur eine Frage der Gewöhnung ist. Doch das Leben im Saatweg 6 ist alles andere als harmonisch. Die Regeln, die hier gelten, sind streng und unerbittlich. Und Susanne scheitert, sie einzuhalten, genau wie Annika vor ihr. Wilfried kritisiert sie scharf. Ihre mangelnde Hygiene, ihre Faulheit, alles wird bemängelt. Und bald werden Worte zu Schlägen. Angelika versucht, ihr die Regeln beizubringen, redet unaufhörlich auf sie ein, drängt sie, Wilfrieds Erwartungen zu erfüllen. Doch die Unzufriedenheit wächst. Wilfried und Angelika entscheiden, Susanne für 3 Tage zurückzuschicken, damit sie über ihre Beziehung nachdenken kann. Der Plan scheint endgültig. Doch während Susanne allein ist, vermisst sie die beiden, trotz allem, was geschehen ist. Die Einsamkeit ist so überwältigend. Immer wieder ruft sie an, bittet darum, zurückkommen zu dürfen. Wilfried und Angelika stimmen schließlich zu. Doch es gibt Bedingungen. Susanne muss sich an die Regeln des Hauses halten, ohne Ausnahmen. Anfang März 2016 kehrt sie zurück in den Saatweg 6. Die ersten Tage sind geprägt von angespannten Gesprächen und verstohlenen Blicken. Es dauert nicht lange, bis die Spannungen wieder aufflammen. Wilfried ist unzufrieden mit ihrem Verhalten und ihrer gesamten Existenz in seinem Leben. Die Strafen lassen nicht lange auf sich warten. Er schlägt sie, würgt sie, zwingt sie, seinen Urin zu trinken oder stößt sie mit solcher Härte zu Boden, dass sie benommen liegen bleibt. Susanne versucht, sich anzupassen, ihre Worte nach seinen Belieben zu wählen, die Regeln zu befolgen. Doch ihr Versuch, sich mit Angelika anzufreunden, um den Erwartungen des Hauses gerecht zu werden, wird von Wilfried als ungebührlich abgetan. Er beschuldigt sie, ihn zu vernachlässigen, interpretiert ihre Freundlichkeit als lesbisches Verhalten, das ihn beleidige. Angelikas Geduld mit Susanne schwindet ebenfalls. Sie erkennt, dass jede Eskalation in der Beziehung zwischen Susanne und Wilfried ihre eigene Sicherheit bedroht. Sie weiß, was passiert, wenn Wilfried keine Frau hat, die er kontrollieren kann. Sie selbst wird dann zum Ziel seiner Gewalt. Diese Furcht, gepaart mit ihrer Überzeugung, dass Susanne ihr Fehlverhalten absichtlich zeigt, treibt Angelika dazu, selbst die Kontrolle zu übernehmen. Sie reißt Susanne an den Haaren, schlägt und tritt sie, drängt sie in Ecken, schubst sie zu Boden. Diese Misshandlungen sind ihre eigene Entscheidung, kein expliziter Befehl von Wilfried. Doch in ihrem Kopf glaubt Angelika, seinem unausgesprochenen Willen zu folgen, indem sie Susanne diszipliniert. Angelika perfektioniert ihre gewaltvollen Straftaten immer weiter. Wilfried will keine Spuren, keine blauen Flecken oder Schwellungen, die Fragen aufwerfen könnten. Und Angelika denkt mit. Sie lässt Susanne 25 und 50 Kilo schwere Futtersäcke die Treppe hinauftragen, filmt die zierliche Frau dabei, um ihre Demütigung festzuhalten. Sie zwingt sie, handschriftliche Zettel zu verfassen, in denen sie Wilfried bestätigt, dass er sie nicht gequält habe, dass er sie strafen dürfe, dass sie ihn belastet habe. Auf einem Zettel bietet Susanne sogar an, ihr Leben zu beenden, sollte sie ihn enttäuschen. Etwa eine Woche vor ihrem Tod nimmt Angelika Susanne das Handy weg. Das letzte Bindeglied zu ihrer Tochter. Als zusätzliche Demütigung schneidet sie Susannes Haare kurz, bis nichts mehr von ihrer früheren Identität geblieben ist. Wie bei Annika zuvor wird Susannes Körper immer schwächer. Ihr wird verboten, nach 21 Uhr zu trinken, doch auch sie kann die nächtlichen Toilettengänge nicht vermeiden. Ihre Hände und Füße werden gefesselt und sie schläft auf dem kalten Boden des Wohnzimmers. Als sie weiterhin versucht, nachts die Toilette im Obergeschoss zu erreichen, verschließt Angelika die Tür und stellt einen Futtersack davor. In den letzten Tagen vor ihrem Tod wird Susanne schließlich in den Keller verbannt. Dort verbringt sie die Nächte in der ungeheizten, rostigen Badewanne, ihre Hände mit Strohseilen gefesselt. Ihre Glieder schwellen an, die Hände so sehr, dass sie zuletzt nicht einmal mehr eigenständig essen kann. Jeden Tag verliert Susanne ein Stück mehr von sich selbst. Sie isst kaum noch, spricht noch weniger. Ihre Bewegungen werden langsamer, ihr Blick leerer. Angelika und Wilfried erkennen die Zeichen. Es ist dieselbe Spirale, die sie bereits bei Annika gesehen haben. Doch ärztliche Hilfe, die kommt nicht in Frage. Zu viel könnte ans Licht kommen, zu viele Fragen könnten gestellt werden. Stattdessen planen sie, Susannes Verschwinden vorzutäuschen, wie sie es bei Annika getan haben. Am 14. April 2016 holen sie sich von Susanne eine Vollmacht, um sie nach Amsterdam umzumelden. Angelika ruft sogar beim Meldeamt an, erkundigt sich, ob die Ummeldung mit einer solchen Vollmacht möglich ist. Eine fiktive Adresse wird recherchiert, doch ein tatsächlicher Umzug ist natürlich nie geplant. Während Susanne immer schwächer wird, schaltet Angelika bereits eine neue Annonce, um für Wilfried nach einer neuen Frau zu suchen. Ein grausamer Ersatz, bevor Susanne überhaupt gestorben ist. Am Morgen des 18. April 2016, zwischen 8 und 9 Uhr, taumelt Susanne dann aus dem Haus im Saatweg 6 auf die Straße. Ihre Schritte sind wankend, ihre Bewegungen schwer. Es ist ein verzweifelter Versuch, dieses grauenhafte Haus zu verlassen. Ihre Haare, büschelweise herausgerissen, hängen wie wirre Strähnen um ihr blasses Gesicht. Für die Zeugin, die sie von der anderen Straßenseite bemerkt, sieht sie aus wie eine schwerkranke Krebspatientin nach einer Chemotherapie. Doch bevor Susanne etwas sagen kann, steht Angelika schon neben ihr und zieht sie am Handgelenk zurück ins Haus, weg von der Passantin, die ihnen noch etwas hinterherruft. Zwei Tage später, in den späten Abendstunden des 20. April 2016. Es ist gegen 23 Uhr, als Wilfried in der Küche vorausgeht, gefolgt von Angelika und Susanne. Susannes Körper ist schwach. Ihre Bewegungen sind unkoordiniert. Plötzlich gerät sie ins Stolpern und fällt gegen Wilfried, der sie sogleich grob von sich stößt in Richtung Angelika. Angelika, deren Geduld längst erschöpft ist, schubst Susanne zurück in Richtung Wilfried, doch dieser hat sich bereits entfernt. Susanne fällt. Ohne Abwehrreflexe schlägt sie mit ihrer linken Stirnseite gegen den Küchenschrank. Der Aufprall ist laut, danach ist es still. Für einige Sekunden bleibt Susanne bewusstlos. Dann hilft Angelika ihr auf, setzt sie auf den Küchenboden, wo sie keuchend sitzen bleibt, unfähig aufzustehen. Susannes Atem geht schwer, ihre Augen sind glasig. Wilfried und Angelika erkennen die lebensgefährliche Situation, in der sie nun schwebt. Doch wie schon so oft weigern sie sich, Hilfe zu holen. Sie wissen, dass ein Arzt die vielen Misshandlungen entdecken würde, Spuren, die sie nicht erklären können. Die Angst vor der Entdeckung überwiegt für sie, schwerer als Susannes Leben. Etwa 45 Minuten lang bleibt Angelika bei Susanne, während Wilfried sie fragt, ob sie einen Krankenwagen rufen sollen. Doch seine Worte sind nicht ehrlich. Er hofft, dass Susanne ablehnt. Und tatsächlich, sie schüttelt schwach den Kopf, signalisiert, dass es nicht nötig sei. Doch selbst wenn sie zugestimmt hätte, hätten sie keine Hilfe gerufen. Die Absprache zwischen Wilfried und Angelika ist klar. Susanne ist auf sich allein gestellt. Schließlich tragen die beiden die benommene Frau in den Keller, wo sie sie in die alte Badewanne legen. Die Nacht senkt sich über das Haus, schwer und endgültig, und Susanne bleibt allein. Am nächsten Morgen, dem 21. April 2016, gehen Angelika und Wilfried in den Keller, wo Susanne noch immer in der Badewanne liegt. Sie hat sich nicht bewegt. Ihre Augen sind leer, sie weigert sich, sich zu erheben oder Nahrung aufzunehmen. Wilfried und Angelika betrachten sie stumm und sie erkennen, was unausweichlich scheint. Susannes Zustand wird sich nicht bessern. Doch obwohl sie dies wissen, bleibt ihr Entschluss fest. Keine Hilfe, kein Arzt. Zu groß ist die Angst, dass jemand die Narben und die Wunden sieht, die Geschichten erzählen, die Wilfried und Angelika nicht erzählen möchten. Susanne könnte gerettet werden, sie könnten ihr Leben noch retten, doch sie entscheiden sich dagegen. Angelika bleibt bei Susanne. Sie bringt ihr eine Schale Nudelsuppe, hebt sie an ihre Lippen, versucht sie zu füttern. Es ist keine Geste des Mitgefühls, sondern ein Versuch, die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Langsam verstreicht der Nachmittag. Angelika bleibt an Susannes Seite, während Wilfried unterwegs ist. Über Textnachrichten hält sie ihn über den fortschreitenden Verfall von Susanne auf dem Laufenden. Die Nachrichten sind knapp, sachlich, emotionslos. Am Abend tritt eine neue Wendung ein. Susanne beginnt zu krampfen. Ihr Körper bäumt sich auf, als würde er sich in einem letzten verzweifelten Versuch gegen das Unausweichliche wehren. Angelika sieht zu, wie die Krämpfe ihre Schwäche noch verstärken. Und etwas in ihr wird unruhig. Schließlich schreibt sie Wilfried, fordert ihn auf, Susanne noch am selben Tag in ihre eigene Wohnung zurückzubringen. Sie will sich nicht noch einmal mit einer Leiche befassen müssen. Für sie steht fest, Susanne muss verschwinden. Und zwar bevor sie stirbt. Am Abend beginnen sie gemeinsam, Susannes wenige Habseligkeiten zusammenzupacken. In den kleinen Opel Corsa, den sie besitzen, legen sie zwei gelbe Müllsäcke über die Rücksitze. Eine pragmatische Entscheidung. Sie wollen vermeiden, dass Susanne während der Fahrt die Polster des Autos beschmutzt. Trotz der winterlichen Temperaturen setzen sie die leicht bekleidete, schwer verletzte Frau auf die Rückbank, bevor sie aufbrechen. Wilfried und Angelika wissen es nicht, aber Susanne ist die letzte Frau, die unter ihren Gräueltaten leiden muss.
Ich finde es so krass, was für eine Steigerung in diesem Fall stattfindet. Also wir haben ja in der letzten Folge waren auch schon wirklich heftige Dinge beschrieben. Also da waren ja auch schon Frauen, die da von Wilfried W. und seiner ehemaligen Partnerin misshandelt und auch psychisch misshandelt wurden. Und jetzt einfach zu hören, dass es sich mit Angelika W. nochmal so sehr zugespitzt hat, dass einfach zwei Frauen jetzt gestorben sind.
Ich glaube, das, was ich somit am erschreckendsten an diesem Fall finde, und zwar immer wieder, also bei der Recherche jetzt, auch beim Lesen und auch als ich das damals mitbekommen habe, als das passiert ist, ist die Tatsache, dass ich immer dachte, naja, irgendwie hätten sie ja eigentlich auch gehen können. Also ich hatte immer den Eindruck, dass die Frauen auf eine psychische Art und Weise so stark, also dass ihnen so schwere Gewalt auf psychischer Ebene angetan wurde, dass sie geblieben sind und dann die körperliche Gewalt noch schlimmer geworden ist und im Grunde die körperliche Gewalt am Ende ja dazu geführt hat, dass diese Frauen gestorben sind. Und das Ganze aber mit einem Ausmaß an psychischer Gewalt und Abhängigkeit und Angst und natürlich auch verschlossenen Türen, also einherging. Und das fand ich so erschreckend daran, dass es bei allen Frauen einen Zeitpunkt gab, an dem sie noch hätten gehen können. Und damit meine ich nicht der Moment, in dem sie aus dem Haus stolpern und eigentlich nicht mehr richtig laufen können, sondern dass es vorher potenziell Momente gegeben hat, in denen sie hätten gehen können und sie nicht gegangen sind. Und dieses Level an Gewalt, wie extrem das zugenommen hat und diese absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod einer anderen Person, fand ich damals schon erschreckend und finde ich immer noch erschreckend.
Ja. Und weißt du, was mich auch echt ein bisschen mitgenommen hat? Also da schaue ich jetzt ein bisschen auf die Recherche zurück, die wir ja beide für diesen Fall gemacht haben. Und gerade in Bezug auf Annika habe ich diese ARD-Doku, glaube ich, war es, gesehen. Und
WDR,
ARD. Auf jeden Fall eine Doku in dieser Mediathek. Mhm. Es war in der ARD-Mediathek. Da wird auch Annikas Mutter interviewt und sagt dazu etwas. Und die hat ja, jetzt greifen wir wieder ein bisschen vor, die hat ja auch den ganzen Prozess mitgemacht als Nebenklägerin. Und sie war durchgehend dabei, sie hat alles gehört. Und ich fand es einfach krass, jetzt auch nochmal das zu hören und ja auch zu wissen, so an diese Frau zu denken, die da in dieser Doku war, die ja jetzt um ihre Tochter trauert. Und wir haben ja auch im Fall das drin gehabt, dass Annika halt am Anfang auch noch Kontakt zu ihr hatte und sie nach Geld gefragt hat und irgendwann einfach der Kontakt weg war und Angelika und Wilfried einfach übers Handy noch Kontakt zu der Mutter gehalten haben und die dachte einfach, ihre Tochter wäre noch am Leben und will halt einfach keinen Kontakt.
Ja. Weißt du, was ich sehr bemerkenswert fand an diesem Abschnitt des Falls? Dass du das erste Mal diese Transition, also diesen Übergang gesehen hast zwischen jetzt ist es noch eine Frau, also ein Mensch, und dann ist es das nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl in meiner Wahrnehmung, dass die Frauen bis zu einem gewissen Grad körperlich und emotional misshandelt wurden, aber da waren sie noch Menschen. Also sie wurden noch als Menschen wahrgenommen. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo Angelika ihnen die Haare abgeschnitten hat und sie dann auch nicht mehr auf die normale Toilette gehen durften,
ja,
dass das der Moment war, in dem die Gewalt auch so plötzlich in einem solchen Ausmaß zugenommen hat. Also, dass da vorher schon massive Gewalt bestand von der Art und Weise, ne, körperliche Misshandlung und psychische Misshandlung, aber dass ab dem Moment es auch nicht mehr um Strafe oder so ging, sondern einfach um die Zerstörung von nicht mal einem Menschen, sondern ich fand das so erschreckend bei Annika, weil sie haben sie erst misshandelt und ihr Gewalt angetan. Also erst haben sie angelockt, dann haben sie misshandelt und ihr Gewalt angetan. Dann haben sie sie, wie auch immer, eingesperrt, nicht rausgelassen, drangsaliert und irgendwann psychisch auch auf irgendeiner Ebene abhängig gemacht. Mhm. Und das, was ich am krassesten fand, war, dass sie sie dann entmenschlicht haben. Dann haben sie sie über eine ganz lange Zeit gequält, bis sie gestorben ist. Und nachdem sie gestorben ist, haben sie sie zerstört. Den ganzen, also vorher schon, aber sie haben quasi einen Menschen von Anfang bis Ende genommen und haben diesen Menschen zugrunde gerichtet und ihn vom Angesicht der Welt verschwinden lassen. Weißt du, was ich meine? Weil es ist ja nichts übrig geblieben, was die Mutter betrauern könnte.
Sie haben alles weg. Sie hat ja nicht mal einen Körper, den sie betrauern kann, den sie beisetzen kann.
Nichts.
Ja.
Das fand ich so, so erschreckend, diese massive Entmenschlichung, Objektivierung von Personen. Und es dann bis zum Ende durchzuziehen, ohne irgendeine Form von Empathie, ohne auch nur den Funken von Mitgefühl oder von Skrupel.
Obwohl ich hier mal kurz eingehen möchte, gerade auch in Bezug auf das Dramadreieck von der letzten Folge, von wegen Mitgefühl und Skrupel. Es gibt doch diese eine Szene, die hat mich auch irritiert, muss ich sagen. Als Angelika zuschaut, wie Annika fast ertrinkt in der Badewanne und zu Wilfried geht und da sich beschwert und irgendwie meint, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich will das nicht mehr machen.
Sie ertrinkt übrigens gerade unten.
Ja, genau. Und Wilfried ja dann runter ist und Annika quasi gerettet hat. Mhm. Und da ja beschrieben wurde, dass, also zumindest hat der Angelika das so beschrieben, dass es da so wirkte, als ob er sich wirklich Sorgen gemacht hätte und als ob er wirklich erleichtert wäre, dass Annika nicht gestorben ist in diesem Moment. Was total paradox ist, weil ganz wenige Zeit später liegt sie nach diesem Aufprall auf den Hinterkopf auch im Keller und er geht einfach und es ist ihm scheißegal.
Ja, ich weiß irgendwie ehrlich gesagt auch nicht, ich weiß nicht, ob er Skrupel hat, weil in dem Moment, wo es einen Todeskampf gibt und wenn du ertrinkst, ist es ja, du liegst da ja nicht einfach und atmest einfach das Wasser ein und bleibst total entspannt dabei, dass das vielleicht für ihn, wobei er zugegebenermaßen ja auch erst nach der vierten Äußerung von sie ertrinkt gerade, runtergegangen ist.
Das stimmt.
Und vielleicht ist aber der Gedanke von jemand hat einen Todeskampf, der tatsächlich, wie soll ich das sagen, aktiv ist in Form von Bewegung, da passiert was, dass er den Gedanken daran vielleicht nicht erträgt.
Ja.
Und dass in dem Moment, wo sie mit dem Kopf irgendwo gegenschlägt und ihr schlecht ist und schwindelig und sie so in so einem Dämmerzustand ist, weil sie einfach eine Hirnverletzung hat, die behandelt hätte werden müssen, dass er in dem Moment quasi sagt, naja gut, jetzt ist es halt auch vorbei. Also das kann ich ja jetzt auch nicht verhindern.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also das ist was, das eine hat jemanden in einer Badewanne ertrinken lassen, während er dagegen ankämpft, hat irgendwie ein aktiveres sterben lassen, als jemanden einfach nur nicht zu behandeln, während er an einer anderen Verletzung stirbt.
Und man sieht es von außen nicht so sehr. Ja.
Ja, und es ist auch so, dass du bei der Person, die Verletzung innerlich hat, müsstest du tatsächlich aktiv jemanden mit einbeziehen, der helfen kann.
Ja.
Und bei dem Ertrinken musst du sie in Anführungszeichen nur aus der Badewanne heben.
Ah, ich weiß, was du meinst. Also quasi der Effort reinzustecken, um eben ihr Leben zu retten, ist bei dem einen sehr viel niedriger als bei dem anderen. Nicht bei dem einen ist einfach nur aus der Badewanne rausziehen und bei dem anderen wäre es in Krankenhaus fahren und in Kauf nehmen, dass alles auffliegt.
Ja.
Ja.
Und umso paradoxer finde ich es, dass sie es dann aber machen, als Susanne auf der Rückbank liegt.
Ja. Und da möchte ich gerne auf dieses Dramadreieck nochmal zu sprechen kommen, weil da sehe ich ganz oft diese Rollentauschprozesse. Für euch nochmal zur Erinnerung, das Dramadreieck kommt aus der Transaktionsanalyse und beschreibt ein Hin- und Herschieben von Verantwortung und macht damit eben möglich, dass quasi Bindungen und Beziehungen zwischen beim Dramadreieck drei Personen, aber bei unserem Fall wahrscheinlich nochmal eher zwei, nämlich Angelika und Wilfried, dass die Beziehung und die Bindung zwischen den beiden noch stärker wird dadurch, dass die immer wieder zwischen verschiedenen Rollen tauschen. Sie eben und ihr drittes Opfer in dem Fall. Sie tauschen immer wieder zwischen den Rollen Täter, Opfer und Retter. Und es ist erstmal ein bisschen verwirrend, weil man denkt sich, ja, ist ja klar, die beiden sind Täter und die Frau, die dann da ist und gefoltert und getötet wird, ist das Opfer. Aber so in dem Rollenverständnis, wie auch die beiden es wahrgenommen haben, haben schon das ein oder andere Mal, könnte man darüber sprechen, ob da nicht subjektive Rollenveränderungen stattgefunden haben, die dann eben diese Bindungsmuster begünstigt haben.
Ja, ich habe darüber nachgedacht, über dieses Retterprinzip. Und was mir aufgefallen ist in der letzten Folge und auch in dieser, ist, dass die Frauen, die in das Haus gekommen sind, ja in eine absolute Bruchbude kommen.
Ja,
Sie kommen zu einem Mann, der in einem Haus wohnt, das so dermaßen runtergekommen ist, dass der Putz und die Tapeten von den Wänden abfaulen und der mit seiner Schwester da zusammen, also seiner vermeintlichen Schwester,
seine
da
Schwester
zusammenlebt.
Ja.
Und in dem Moment, wo du da reinkommst, im ersten Fall hatten wir ja Christel, die gesagt hat, naja, daraus kann man ja irgendwie noch was machen.
Mhm.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie sich vielleicht auch selber, ich weiß es natürlich nicht, aber dass sie geblieben sind, weil sie dachten, Mensch, dem kann ich noch mal richtig helfen. Wir könnten hier zusammen richtig was draus machen. Und der ist ja vielleicht jetzt auch mit seiner Schwester und die schaffen das hier irgendwie nicht. Aber ich kann das jetzt. Ich komme da rein und ich kann das jetzt machen und ich kann das mit denen klären. Und es gab ja auch häufig Spannungen zwischen Angelika und den Frauen.
Ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Frauen vielleicht dachten, naja gut, sie können irgendwie den Wilfried retten.
Mhm.
Und dass quasi diejenige, die da einfach nur nicht wirklich was macht und die ihn so unter der Fuchtel hält, Angelika ist. Bis zu dem Moment, in dem er das erste Mal gewalttätig wird. Also dass sie quasi mit so einer Retterperspektive in dieses Haus kommen.
Ja, ja, so in dem Sinne halt von wegen, ja, der Arme, der ist ja so unter der Fuchtel und da kann ich ja helfen und der ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja die Schwester, die ist ja so, wie sagt man, und meine Oma hat immer gesagt, der Hausdrachen.
Ja, genau.
Mhm.
Und In dem Moment ist dann in der Rollenverteilung Wilfried das Opfer, weil er irgendwie hilflos ist seiner Schwester gegenüber und irgendwie auch nicht so richtig weiß und so. Und am Anfang ist zwischen denen ja, also zwischen der jeweiligen Frau und Wilfried ja alles gut, bis er das erste Mal ausflippt. Mhm. Die ersten Wochen sind ja immer richtig schön, nur ja. Die Schwester nervt.
Ja.
Und da ist die Schwester der Täter. Die Schwester ist die, die Kritik ausübt, die Kontrolle ausübt, die irgendwie dauernd überall dabei ist und die Vorwürfe äußert und sagt, es gibt hier Regeln und an die Regeln hast du dich zu halten.
Ja, und da ist Wilfried dann das Opfer in diesem Fall und die Frauen wären da die Retter in der Rolle. Mhm. Weil sie ja dann kommen und sagen, ach, die ist so schlimm, aber ich helfe dem.
Ja, also ja. Wie gesagt, wir wissen es ja nicht, aber
es ist viel hypothetisieren wieder.
Anhand der Äußerungen, die einige von den Frauen getätigt haben, könnte man es zumindest vermuten, ja. Als Theorie.
Ich meine, was man ja auch sagen muss, ist, dass die beiden, das werden wir im dritten Teil der Folge auch nochmal besprechen, dass die beiden schon auch bewusst Frauen ausgesucht haben, die sie sich vorstellen konnten in diesem Konstrukt, das sie sich da aufgebaut haben. Also es waren häufig Frauen, die geschieden waren oder eben jetzt nicht so, wo sie sich einfach vorstellen konnten, dass sie die gut zu sich ziehen konnten, die auch finanziell nicht gut aufgestellt waren, aber wo die beiden halt davon ausgegangen sind, okay, da kann man was holen und wo sie auch das Gefühl hatten, okay, da ist auch Potenzial da, dass die uns das auch gibt und dass die eben das, dass die sich da einlässt, zumindest zu Beginn auf diese Situation.
Und dass sie das mit sich machen lässt. Also sie haben sich ja Frauen gesucht, die auch nicht ganz so stabiles Selbstwertgefühl haben, die Liebe idealisieren, die sehr nach, also auch diese Anzeigen und die Frauen waren ja am Anfang auch mal, oh, das ist ja so ein toller und der ist ja so gut aussehend und das ist ja so ein netter und es ist die romantische Liebe und also die halt auch ein starkes Bedürfnis nach dieser Art von Bindung hatten.
Ja, ich glaube, die haben sich halt einfach wirklich sehr vulnerable Personen dafür ausgesucht und haben das, gut ist irgendwie der falsche Ausdruck, aber ich sage mal in Anführungszeichen gut erkennen können, wer da vulnerabel ist und wer vielleicht eher nicht, weil die haben ja auch aussortiert. Es gab ja auch Kontakte von Frauen mit Wilfried, die zum einen, die sie nur finanziell ausgenommen haben, die haben jetzt im Fall nicht gehabt, weil das würde dann noch mehr sprengen, aber es gab auch Kontakte, wo sie ihnen in Anführungszeichen nur das Geld genommen haben oder auch wo gar kein wirklicher Kontakt dann weiter zustande gekommen ist, auch eben von Wilfried aus.
Ja, ja und also auf dieses Dramadreieck zurückzukommen, wo ich finde, dass man auch gesehen hat, dass diese Rollen wechseln, ist genau das, was du gerade gesagt hast,
ja.
Mit dieser Umkehr in dem Moment, wo er selber die Annika aus der Badewanne rettet, damit sie nicht ertrinkt. In dem Moment ist Angelika der Täter und er selber ist quasi der Retter,
ja.
Der moralisch Überlegene, der sich gut fühlt, der sich toll fühlt, dass er es gemacht hat und Annika dann aber ja umso härter bestraft, quasi damit, dass er das überhaupt, also sie überhaupt gerettet hat. Und am Ende des Tages ist es ihm ja dann auch wieder egal.
Mhm.
Und ich finde, wo man es ganz, ganz krass sieht, ist diese Dynamik, ganz unabhängig von den Frauen zwischen Angelika und Wilfried.
Ja.
Dieses Hin und Her von Macht und Ohnmacht. Also sie selber ist ja ihm gegenüber, ich würde sagen, begrenzt mächtig.
Ja.
In Anführungszeichen. Sie ist halt dadurch, dass sie sich von ihm, also dass sie von ihm geschlagen wird und von ihm misshandelt wird, ist sie natürlich ein Opfer. Aber dadurch, dass sie seine Regeln annimmt und die Frauen dafür bestraft, dass die sich nicht an seine Regeln halten, ist sie dann auch wieder Täter.
Ja, also ich finde auch, die beiden geben sich da immer mal wieder diesen Staffelstab ab. Also die tauschen ständig wieder die Rollen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und es gibt ja auch Berichte, das kommt auch, fasse ich jetzt auch wieder ein bisschen vor in die nächste Folge, wo auch Wilfried berichtet hat, dass Angelika ihm gegenüber sehr beleidigend war, auch psychisch misshandelnd aufgetreten ist, was ne, theoretisch auch sein kann, was ich mir auch vorstellen kann an der Art und Weise, wie Angelika beschrieben wird. Also obwohl natürlich die körperliche Gewalt von Wilfried ausgeht, würde ich Angelika auf gar keinen Fall, wie du auch schon gesagt hast, nur als Opfer bezeichnen.
Ja, ich finde, sie treten an manchen Stellen auch zusammen als Täter auf.
Ja.
Indem sie die Frauen manipulieren durch Vorwürfe, manipulieren durch auch Gewalt. Indem sie Kontrolle ausüben und die Frauen bedrohen und sich wie so eine Mauer dahinstellen und sagen so, an uns beiden kommst du nicht vorbei quasi.
Ja.
Und Angelika dadurch ja auch eine massive Selbstwerterhöhung bekommt. Wobei man dazu jetzt sagen muss, dass es da eigentlich nicht hundertprozentig passt, weil die Opfer, die bleiben, also keine Schuldgefühle absichtlich verursachen oder sowas, also da passt das Dramadreieck vielleicht nicht so. Ich glaube, ich würde die Opfer gedanklich da rausnehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeine von ihnen bewusste Manipulation in der Opferrolle genutzt hat.
Nee, ich glaube, wenn wir von diesem Dramadreieck reden, sind wir uns auch einig, dass die Opfer nie wirklich Täter waren, aber eben in der subjektiven Wahrnehmung von Wilfried oder Angelika so wahrgenommen worden sein könnten oder eben sich eingeredet wurde, wie zum Beispiel das mit diesen Regeln. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, wenn die Frauen gegen diese Regeln verstoßen haben, dass Wilfried das ja auch so formuliert hat von wegen, ich kann ja jetzt nicht anders, weil du hast ja gegen die Regel verstoßen.
Ja.
Das ist zum einen brutales Gaslighting und zum anderen, wenn er das aber wirklich glaubt, dann nimmt er in diesem Fall die Frau wahr als jemand, der eben tätig war.
Ja. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es halt auch in diesem Teil des Falls wieder so, dass man sieht, dass zwischen Angelika und Wilfried so ein krasses Spiel zwischen Täter, Opfer, Retter läuft.
Ja.
Bei dem jeder den anderen versucht zu manipulieren. Durch unterschiedliche Arten und Weisen von Verhalten auch. Ich meine, es hängt ja auch damit zusammen, dass Angelika hochgeht, nachdem Susanne da unten liegt und ihm sagt, hey, ich habe keinen Bock darauf, mich nochmal um eine Leiche zu kümmern. Wir machen jetzt irgendwas.
Mhm.
Und in dem Moment manipuliert sie ihn im Grunde ja auch, weil sie sagt, ich kann das nicht nochmal, ich schaff das nicht, ich kann nicht damit umgehen, so ich kann nicht nochmal eine Leiche irgendwie verschwinden lassen und sich selber sehr bewusst in diese Opferrolle stellt und bei ihm Schuldgefühle verursacht, dass sie sich um diese vermeintliche zweite Leiche dann kümmern muss.
Ja, oder es gab ja auch so Momente, wurde ja berichtet, wo sie, wenn zum Beispiel Annika in dem Fall ihm nicht um 15 Uhr seinen Tee gebracht hat, dass sie dann zu ihm ist und gesagt hat, hey, die Annika, es ist 15.30 Uhr, es ist noch kein Tee da. Wenn die dich wirklich lieben würde, würde sie sich darum kümmern. Und also sowas wurde auch berichtet, dass, also ich glaube, das wurde tatsächlich von ihm berichtet,
ja,
dass sie da auch eben so in die Richtung gelenkt hat, was ich mir schon gut vorstellen kann, dass sie da so lenkend und dann eben, wie du sagst, manipulativ eben tätig war.
Naja, es hat ja auch wahnsinnig viel mit Selbsterhöhung und Selbstschutz, ja, zu tun. Also wenn du selber demonstrierst, wie wunderbar du dich an diese völlig gestörten Regeln hältst und dass du darauf achtest, dass alle im Haus sich an diese Regeln halten, mhm, damit du der körperlichen Gewalt entgehst und mit dem Finger auf jemanden anders zeigen kannst, dann bist du natürlich zum einen, erhöht das dein Selbstwertgefühl, weil du denkst, guck mal, wie gut ich bin und du bekommst das Lob quasi dafür, beziehungsweise du wirst nicht geschlagen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kannst du eben dabei zusehen, wie jemand anders dafür bestraft wird, dass er sich nicht an die Regeln hält, was dieses Selbstwerterhöhungsprinzip noch mehr untermauert. Weil du jemandem anders dabei zuguckst, wie er gedemütigt und verletzt wird dafür, dass er es nicht getan hat.
Ja, jetzt fragt man sich ja natürlich, okay, Angelika, wir wissen einiges jetzt über Wilfrieds Vergangenheit und Biografie, aber über Angelikas Biografie haben wir jetzt bisher noch nicht so viel gehört. Ich muss euch, was das angeht, leider enttäuschen, denn tatsächlich, als ich mir ihre Biografie angeschaut habe, habe ich jetzt von den Zusammenfassungen, die so verfügbar sind, nicht wirklich was Auffälliges gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Nicht so richtig, nee.
Also es ist so, dass sie in einfachen Verhältnissen bäuerlich aufgewachsen ist. Ihr Vater war Landwirt und ihre Mutter arbeitet in einer Pension. Die Beziehung zwischen den beiden wird als distanziert beschrieben. Angelika hat eine jüngere Schwester, zu der ebenfalls eine distanzierte Beziehung besteht. Und Angelika hat einfach schon früh auf dem elterlichen Hof mitgeholfen. Sie wurde regelrecht eingeschult, hat einen Realschulabschluss, hat eine Ausbildung zum Gartenbaubetrieb gemacht und hat auch tatsächlich 1996, 1997 die Leitung des Betriebs angeboten bekommen, in dem sie gearbeitet hat. Also ne, an sich ein total normaler Verlauf. Also sie ist belastbar, sie ist leistungsfähig, sie kann einen Abschluss machen, kriegt sogar eine Beförderung angeboten.
Ich glaube, was interessant zu sehen ist, ist, dass sie kaum Freundschaften hat.
Mhm.
Also sie ist schon sehr früh sehr distanziert anderen Menschen gegenüber und hat große Schwierigkeiten damit, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und sie hat ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater, was dazu führt, dass sie diese Stelle, die du gerade gesagt hast, zur Leitung des Betriebs ablehnt, weil sie lieber weiter auf dem Hof bleiben will und diese Verantwortung und diese Mehrarbeit nicht machen möchte.
Hm. Der Vater stirbt ja auch 1997, was für Angelika wohl sehr schwierig war. Ich glaube, auch ihre Männersuche war von diesem Willen gelenkt oder auch von dem Wunsch der Mutter, dass eben dieser Hof weiter betrieben wird und dass sie sich doch bitte einen Partner aussucht, der eben Hofnachfolger werden kann. Was aber dann im Real Life ja gar nicht passiert ist, weil sie haben ihren Hof nicht weiter betrieben. Sie waren ja in diesem Haus in Höxter und haben sich offensichtlich um ganz andere Dinge gekümmert.
Ja, also soweit ich weiß, hilft Wilfried ein paar Jahre auf dem Hof und macht das tatsächlich auch mit ihr zusammen, aber halt nicht besonders lange.
Mhm. Gut, und die beiden sind ja dann auch geschieden, als sie in das Haus gehen, in Höxter. Das heißt, eigentlich sind sie ja dann gar nicht mehr offiziell zusammen, aber natürlich sind sie es eben doch gewesen. Ich glaube, gerade wenn wir jetzt auch über die Biografie gesprochen haben, mich juckt schon in den Fingern, jetzt weiterzugehen in Richtung Diagnosen, beziehungsweise psychiatrische Gutachten und nochmal genaueres drauf eingehen, was jetzt wirklich psychisch in den beiden los war und was jetzt wirklich dazu geführt hat, dass diese schrecklichen Dinge passiert sind. Und ich glaube aber, dass wir das tatsächlich verschieben müssen auf die nächste Folge, denn sonst würden wir euch alles spoilern.
Zumal wir in der nächsten Folge natürlich auch über das ganze psychiatrische Gutachten sprechen. Wichtig zu wissen fand ich, dass mir persönlich in Angelikas Jugend und Kindheit von dem, was irgendwie so erzählt wurde, nichts besonders Auffälliges aufgefallen ist. Also selbst die Tatsache, dass ihr Vater sagt oder ihre Mutter sagt, wir brauchen einen Mann im Haus, einen Nachfolger für den Hof, dass ihr Vater stirbt, obwohl sie eine enge Beziehung haben, das sind alles Sachen, wo ich mir denke, das erklärt für mich halt irgendwie nicht, warum sie sich auf diese Art von Beziehung einlässt und sich so verpflichtet fühlt.
Ja. Und ich glaube, auch aus diesen ganzen Gründen, die wir jetzt halt gerade noch...
Oh, wobei, ich habe eine Idee gerade. Und zwar kommt mir gerade der Gedanke, dass wenn sie aufwächst in einem Haushalt, in dem sie so verpflichtet ist ihren Eltern gegenüber, dass sie ihre eigene Partnerplanung davon abhängig macht, was auf dem Hof ihres Vaters gebraucht wird, dann kann man zumindest mal darüber fachsimpeln, ob diese extreme Abhängigkeit und das Bedürfnis, es Männern recht zu machen oder diesem, also dem jeweiligen Bezugsmann in Anführungszeichen recht zu machen, ja, und zu bleiben und das Leben danach auszurichten, was die Person will, ob das nicht vielleicht sogar etwas ist, das sie in früher Kindheit schon gelernt hat. Aber darauf kommen wir in der nächsten Folge. Der Gedanke kam mir nur gerade.
Das ist sehr spannend. Boah, ich glaube, die nächste Folge hat Überlänge, ich sag's dir.
Was wir uns aber noch angucken wollen, ist eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe, während ich diese Folge zusammengeschrieben habe, oder welche eine Frage, die wir uns oft gestellt haben, nämlich die Tatsache, warum in diesem ganzen Dorf voller Menschen niemand geholfen hat, niemand was gesagt hat. Sie haben Frauen da ein- und auskommen gesehen, sie haben mitbekommen, dass Frauen auf dem Hof vorne abgemagert, unfassbar dünn, blass, krank aussehend standen, und trotzdem hat niemand auf diesem Dorf die Polizei gerufen. Und das ist etwas, das wir in dieser Folge gerne noch theoretisieren wollen. In der Psychologie gibt es nämlich zwei unterschiedliche Aspekte, die das eventuell erklären können. Das eine ist der sogenannte Bystander-Effekt, auch Zuschauereffekt genannt. Dabei kommt es vor, dass Augenzeugen beispielsweise bei einem Unfall oder bei einem kriminellen Übergriff weniger oft eingreifen oder Hilfe leisten, wenn noch andere Zuschauer dabei sind. Die magische Zahl ist hier quasi 5. Das heißt, wenn euch was passiert, hofft, dass weniger als 5 Leute das gesehen haben. Denn ab 5 Leuten kommt dieser Verantwortungsdiffusionseffekt zum Tragen quasi. Und zwar, dass die Leute zuschauen, aber immer glauben, dass jemand anders helfen wird. Und deswegen gucken sie einfach nur zu und helfen selber nicht. Was damit auch in Zusammenhang steht oder was ein ähnliches Phänomen ist, ist die sogenannte pluralistische Ignoranz. Das ist ein Phänomen, wenn Menschen in einer Gruppe individuell eine Situation als problematisch wahrnehmen, also sagen, da stimmt irgendwas nicht, aber niemand anders eingreift, dann gibt es dieses Prinzip, dass Menschen dann glauben, dass das, was sie sehen, vielleicht gar nicht abnormal ist, weil die anderen ja auch nichts machen. Und dann wird eine Situation, die völlig unnormal ist und bei der man eigentlich helfen sollte und eingreifen müsste, zu einer Situation, bei der niemand eingreift, weil alle darauf warten, dass irgendjemand anders was tut Oder weil alle glauben, dass wenn jemand anders das abnormal finden würde, dass er dann ja was tun würde. Und das ist das, was es für mich so erklären würde, warum in diesem Dorf niemand eingegriffen hat, obwohl die Leute tatsächlich gesehen haben, dass Frauen auf diesem Hof waren und ja, sich da quasi bewegt haben und offensichtlich nicht gesund gewesen sind.
Ja. Ja, dass sie halt sich dann halt dachten, ja gut, wenn es wirklich was wäre, dann würde jemand was machen oder dann würde es ja nicht einfach so passieren und wir würden es sehen oder sowas. Da gibt's auch wirklich sehr, sehr spannende sozialpsychologische Experimente zu. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch mal in irgendeiner Folge noch mal genauer drauf eingehen können. Wir haben schon ein paar Mal den Bystander-Effekt erwähnt, aber so diese ganzen sozialpsychologischen Experimente hätte ich schon mal Lust drauf.
Ich glaube, wir kommen in unserer nächsten Folge mindestens noch auf die psychologischen Gutachten zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Die Hintergründe von dem, was in den einzelnen Köpfen und auch in dem gemeinschaftlichen Beziehungskopf der beiden passiert ist. Und was ich persönlich als Frage für die nächste Folge mitgenommen habe, wo wir dann endlich alle Dinge angeschaut haben, ist, warum Angelika dieses Verhalten von Wilfried übernommen hat. Warum hat sie das gelernt und hat es mitgenommen und hat irgendwann auch angefangen, gewalttätig diesen Frauen gegenüber zu sein?
Ja.
Das ist ein Thema, das wir bei der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal besprechen werden. Ihr könnt euch schon mal Gedanken darüber machen, was ihr glaubt, warum Angelika dieses Verhalten mitgenommen und gelernt hat und was ihr glaubt, warum die beiden am Ende getan haben, was sie getan haben, was ihr vermutet, was da vielleicht auch im psychiatrischen Gutachten noch herauskommt. Und könnt ihr uns, wie schon am Anfang gesagt, gerne schreiben bei Instagram oder per E-Mail. Ich würde vorschlagen, dass wir in diesem Sinne mit dieser erneut sehr, sehr, sehr langen Folge an dieser Stelle eine Pause machen, einen Cut machen bis zur nächsten Folge und dann das Thema Horrorhaus von Höxter nochmal von einer anderen, noch psychologischeren Seite betrachten.
Und ich glaube, dann haben wir das Horrorhaus von Höxter wirklich von allen Seiten beleuchtet.
Bis dahin sagen wir euch, seid lieb zueinander.
Und wir sagen...
Tschüss!
Das war Blackbox, der Psychline-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Was wollte ich denn gerade sagen?
Das...
Wo war ich gerade?